Herzlich willkommen bei Bizeps und Bananenbrot, dein Podcast der Deutschen Sportakademie.
Mein Name ist Matthias Koltmann.
Und ich bin David Klinkhammer.
Kurz und knapp beleuchten wir für euch Mythen rund um die Themen Fitness und Life Balance.
So, Matti, es ist mal wieder Quiz-Time und diesmal möchte ich dich zur Ernährungspyramide fragen. Ernährungspyramide ist ja bestimmt ein Begriff und meine Frage ist, kannst du denn die einzelnen Stufen von unten nach oben der Ernährungspyramide wiedergeben? Was steht auf der Basis?
Bei mir Magerquark.
Hühnchen und Reis.
Genau. Ich würde sagen Gemüse.
Gemüse, tatsächlich. Also die klassische Ernährungspyramide hätte hier erstmal die Flüssigkeit, also Getränke.
Ah, okay, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, ja.
Ja, okay, aber dann würdest du Gemüse sagen?
Ich würde sagen Gemüse oder Getreideprodukte.
Ja, also ja,
so
ja.
Reis, Brot.
Genau, Getreideprodukte, korrekt. Dann kommt das Gemüse. Mhm. Was kommt da drüber?
Obst.
Ja, Obst und Gemüse, das hätte ich vielleicht sagen können.
Ja, ja, genau. Dann würde ich sagen Milchprodukte, so Käse.
Ja, genau, Milchprodukte.
Quark, Joghurt und so weiter.
Ja. Okay. Und Fisch, also auf einer Stufe Fisch, Milch und Milchprodukte.
Und dann kommen wir quasi schon die Spitze. Da überlege ich gerade, ob so Süßigkeiten oder Fleisch, vielleicht Fleisch und dann Süßigkeiten.
Mhm, genau, Fleisch.
Und Alkohol eventuell auch noch ganz
Fleisch
oben.
Und Eier, genau. Und dann kommen oben die Süßigkeiten beziehungsweise alles, was so aus tierischen Fetten besteht, also verarbeitete Fleischware wie Wurst. Das ist die klassische Ernährungspyramide. Und jetzt ist tatsächlich so, dass die DGE da ein bisschen von abgerückt ist, neue Ernährungsempfehlung herausgebracht wird. Und das wollte ich einmal als Anlass nehmen, um mit dir darüber zu sprechen. Also einmal über die Änderungen, aber zum anderen eben auch, sind die überhaupt noch zeitgemäß, diese Empfehlungen? Was hältst du davon? Beziehungsweise an welchen Stellen muss man noch mal ein bisschen mehr differenzieren?
Ja, jetzt habe ich eben aus Spaß gesagt, Magerquark bildet bei mir die Basis. Ganz gelogen, würde ich sagen, ist jetzt auch nicht. Ich überlege nämlich gerade, ob die Pyramide für mich genauso aussieht. Ich glaube, das mit den Süßigkeiten, dass die an der Spitze stehen, das schaffe ich ganz gut. Aber bei mir sind schon, würde ich sagen, so Milchprodukte. Ja, also esse ich schon sehr viel. Wäre vielleicht bei mir weiter unten, weiter in der Basis noch anzusiedeln. Ansonsten würde ich sagen, passt es so grob, wenn ich das wirklich mal in so ein Ranking bringen müsste bei dir.
Mhm. Ja, doch, generell schon. Also Flüssigkeit, das sollte eigentlich bei jedem so sein, macht den Hauptteil der Ernährung aus. Und bei Flüssigkeit sprechen wir jetzt nicht von zuckerhaltigen Softdrinks oder reinen Säften, sondern bei Flüssigkeiten sprechen wir von Wasser oder ungesüßten Tees. Und da liegt auch schon eine der DGE-Empfehlungen, die ich mit dir diskutieren möchte. Und zwar, also auch bei den neuen Empfehlungen weiterhin, sollte man rund 1,5 Liter trinken. Was sagst du denn dazu?
Es ist mal sehr schwer, so eine Aussage zu treffen, ohne zu schauen, was macht der Mensch so tagsüber, wie viel schwitzt die Person, wie viel Sport macht die Person auch. Finde ich jetzt sehr schwer zu beurteilen. 1,5 Liter finde ich jetzt persönlich, sollte man halt mindestens trinken, auch wenn man jetzt gar keinen Sport macht. Das schaffe ich eigentlich immer locker. Hört sich für mich nicht super viel an. Aber klar, vielleicht haben manche schon Probleme damit, 1 Liter zu trinken. Mir kommt es erstmal wenig vor. Und das Ganze so zu verallgemeinern, finde ich sehr problematisch. Wie siehst du das?
Ja, ähnlich. Also Anderthalb Liter sind es bei mir mindestens, also sagen wir mal, es sind mehr als anderthalb Liter, das sind mehr als 2 Liter, auch wenn ich keinen Sport treibe. Ja, klar, wenn wir Sport treiben, ist Flüssigkeitsverlust ja noch da. Das muss dann auch noch irgendwie kompensiert werden. Ansonsten fallen mir Faktoren ein wie ja, Jahreszeiten, ne? Also im Sommer müssen wir definitiv mehr trinken, um auch den Flüssigkeitsverlust Herr zu werden. Und ja, generell finde ich es auch sehr, sehr gering gehalten, diese 1,5 Liter. Würde sagen, das ist, wenn überhaupt, so die untere Grenze, die vielleicht ja eben dann wirksam wird, wenn du wirklich im Alter bist, sowieso herabgefahrene Körperfunktionen dein eigen nennst und dich kaum noch bewegst. Dann können es vielleicht diese 1,5 Liter sein, aber ansonsten denke ich mal, geht die Empfehlung da schon weit über diese 1,5 Liter. Genau, dann hatten wir ja über die Getreideprodukte gesprochen. Und da ist es eben nicht nur die Quantität, also wie viel Getreideprodukte wir zu uns nehmen sollen, sondern eben auch die Qualität. Ja. Und Getreide ist ja nicht Getreide, es kommt immer darauf an, wie fein man das Korn eben mahlt. Und je feiner das Korn eben gemahlen ist, desto weniger Ballaststoffe enthält das Korn, desto weniger Vitamine und Mineralstoffe und eben auch desto kurzkettiger sind die Kohlenhydrate. Was ist denn daran problematisch?
Ja, ich versuche mal zu erklären, was gut an Vollkornprodukten vielleicht auch ist. Also die Vollkornprodukte enthalten viele Ballaststoffe. Ballaststoffe haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass die gesund sind. Ja, die füllen den Magen, die wirken sättigend, die lassen den Blutzucker auch sehr langsam ansteigen. Kurzkettige Kohlenhydrate dagegen führen zum schnellen Blutzuckeranstieg. Vollkornprodukte können auch den Cholesterinspiegel senken und die führen zu einer guten, geregelten Verdauung, was auch beim Abnehmen und Gewicht halten vorteilhaft sein kann. Und die Energiedichte, die ist einfach geringer, ja, bei gleichem Volumen. Also wenn ich ballaststoffreiche Speisen habe, die sättigen dann einfach schneller und ich nehme weniger Kalorien dadurch zu mir. Auch im Zusammenhang mit Erkrankungen wurden da ein paar positive Effekte gezeigt. Also Ballaststoffe sind positiv bezüglich Diabetes mellitus, bezüglich koronarer Herzerkrankung und weiteren Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Also konkret in Zahlen, wenn man das einmal quantifiziert, sollte Getreide, Brot und Nudeln mindestens 1 Drittel davon Vollkorn sein, also mindestens. Und man sollte 5 Portionen täglich davon zu sich nehmen. Eine Portion wären 60 Gramm, das heißt 300 Gramm täglich an Getreide, Brot oder Nudeln.
Ja, und wenn ihr Vollkornprodukte essen wollt, was ist das genau? Dann ist es ja zum Beispiel Vollkornbrot, auch Vollkornnudeln. Das ist ja immer deklariert. Da muss dann normalerweise mindestens 90% Vollkornanteil, Getreideanteil dabei sein, um das ganze Vollkornbrot beispielsweise nennen zu dürfen.
Ja, beziehungsweise wenn man denn dann Brot selber backt und zum Mehl greift, einfach auf die Wertigkeit des Mehls achten, ne? Je höher die Nummer, desto vollständiger ist das Korn eben auch noch in seiner Beschaffenheit.
Ja, wenn ihr zum Beispiel ein Körnerbrötchen oder sowas kauft, dann ist häufig, sieht das von oben ganz gesund aus, aber trotzdem ist dann der Anteil von dem normalen Weizenmehl meistens sehr, sehr hoch und es sind einfach nur ein paar Körner drüber. Also da auch vielleicht mal ein bisschen Auge drauf haben. So, nächste Stufe in der Pyramide wäre dann Obst und Gemüse. Und hier empfiehlt die DGE 400 Gramm Gemüse und zusätzlich 250 Gramm Obst pro Tag zu essen. David, dein Lieblingsgemüse?
Mein Lieblingsgemüse? Das ist ganz schön schwer. Ich habe viele Lieblingsgemüse. Ich würde mal Brokkoli reinwerfen. Ja, Brokkoli ist super. Ich liebe Brokkoli. Ansonsten alles, was so auch unter der Erde, so Wurzelgemüse, finde ich ganz attraktiv. So rote Beete beispielsweise. Bin eher so der heimische Mensch, also alles, was bei uns so im heimischen Garten wachsen würde, mag ich schon ziemlich gerne. Jetzt bald fängt ja auch die Spargelsaison an, mag ich super gerne. Rosenkohl, also auch so diese ganzen Gemüse, die nicht jeder unbedingt mag. Wie sieht es da bei dir aus?
Ja, ich esse eigentlich alles ganz gerne. Ich mag Großgemüse meistens lieber, Paprika, Tomaten und sowas, die Klassiker. Und wenn ich jetzt an so einen Teller denke, so aus der Mensa, aus der Kantine und überlege so, was da so auf dem Teller drauf ist, dann habe ich nicht das Gefühl, dass man damit auf diese 400 Gramm Gemüse am Tag kommt, ehrlich gesagt. Das ist eigentlich so ein Stück Fleisch, dann die Kohlenhydrate, vielleicht Reis und Gemüse. Aber Fleisch und Gemüse, würde ich sagen, ist ungefähr der gleiche Anteil daran. Wenn nicht sogar mehr Fleisch. Deswegen glaube ich, gar nicht so leicht zu erreichen, diese 400 Gramm. Obst vielleicht noch ein bisschen leichter, mal eine Banane, Apfel und so weiter oder ein Saft. Warum ist sowas eigentlich so gesund? Gemüse, Obst, ich denke, das ist relativ klar. Natürlich die Vitamine, die wir drin haben, Mineralstoffe, Spurenelemente, diese sekundären Pflanzenstoffe. Auch hier haben wir lösliche Ballaststoffe. Ne? Ballaststoffe wieder Futter für unsere Darmbakterien, für die guten Bakterien in der Darmschleimhaut, unterstützen das Immunsystem auch. Außerdem hat Gemüse einen ganz niedrigen glykämischen Index. Glykämischer Index, das ist wieder der Impact auf den Blutzuckerspiegel, auf die Insulinausschüttung. Also auch das sehr, sehr positiv. Und einfach eine hohe Nährstoffdichte, also der Energiegehalt ist bezüglich Vitamine, Mineralstoffen, Spurenelementen sehr, sehr gut im Vergleich zu anderen Lebensmitteln. Deswegen, also Gemüse, eigentlich so super, super
Ja,
gesund.
ich würde auch Gemüse eher bevorzugen. Ich sehe die Notwendigkeit nicht, da Obst nochmal explizit mit aufzuführen, weil es gibt genügend Gemüsesorten, also genügend positive Beispiele, wo im Gemüse einfach eine viel höhere Nährstoffdichte ist als jetzt bei Obst. Und bei Obst kommt ja auch einfach nochmal erschwerend dazu, je nachdem, was man zu sich nimmt, dass es eben auch einen hohen Fruktoseanteil hat, ne? Dass eben auch den Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen lässt, was sich auf die Insulinausschüttung und auf Hungeräste eben beeinflusst und eben auch sich negativ auf die Fettverbrennung beeinflusst. Deswegen für mich eher Gemüse da im Fokus. Obst sehe ich keine zwingende Notwendigkeit. Also würde ich meine Portion rein auf das Gemüse verteilen.
Ja, genau, richtig. Ne? Ich glaube, es fällt einem auch leichter, ein bisschen mehr Obst zu essen, weil es einfach süß ist, vielleicht besser schmeckt. Deswegen ist es eigentlich gut, dass das nochmal explizit gesagt wird, dass wirklich Gemüse der größere Anteil sein muss. Hast du einen Tipp, wenn es jemandem irgendwie schwerfällt, auf diese 400 Gramm Pipapo Gemüse zu kommen pro Tag? Ich habe ja gesagt, wenn jetzt das Kantinenessen da vielleicht nur 50 Gramm abdeckt, was mache ich denn da? Hast du irgendeine Möglichkeit?
Ja, gute Frage, ne? Also
Einfach mehr Gemüse jetzt essen.
für mich fällt das jetzt nicht so schwer, weil ich Gemüse auch einfach mag, ne? Aber ja, man muss das Gemüse halt irgendwo attraktiv machen. Man muss das ähnlich, wie man sich die Mühe eben auch beim Fleisch macht, das entsprechend ja zubereiten, garen, verschiedene Kräuter und Gewürze nutzen. Dann kann Gemüse auch einfach wirklich sehr, sehr gut schmecken und man kommt schnell eben auf die empfohlene Tagesmenge. Und ich meine, es gibt ja auch genug Gemüse, es gibt genug Auswahl, das bestimmt etwas dabei, was einem auch schmeckt.
Ja, was du schon angesprochen hast, auch, dass du die regionalen Sachen so gerne magst, da freue ich mich auch schon, wenn ich mal bei meiner Mutter zu Hause bin und sie mir dann wieder eine große Tasche voll Gemüse aus dem eigenen Garten packt. Vielleicht habt ihr auch einen Balkon, wo ich einfach mal eine Tomatenpflanze oder ähnliches hinstellen könnt. Das schmeckt einfach nochmal ganz anders, wenn man das frisch erntet. Und vielleicht jetzt ein ganz guter Tipp, wenn es in den Sommer demnächst reingeht, Frühling, Sommer, weil ich glaube, jetzt ist so die Zeit, wo man schon mal das Ganze aussäen kann drinne. Ansonsten, was ich ab und zu mal mache, so ein Smoothie auch aus Gemüse, also verschiedene Gemüsesorten einfach in den Mixer rein. Und da kann man dann zum Beispiel auch noch mal ein bisschen Obst mit reintun. Und das schmeckt mir zum Beispiel sehr, sehr gut.
Also beim Gemüse kommt der Kartoffel nochmal eine Sonderrolle bei der DGE zu. Und zwar empfiehlt die DGE die Kartoffel dann ja wöchentlich mit 250 Gramm nochmal zu portionieren. Also auf die Woche verteilt 250 Gramm Kartoffeln. Ja, warum das jetzt nochmal explizit so mit aufgeführt?
Gute Frage. Also ich hätte die Kartoffeln jetzt sogar da unter Reis, Nudeln und Co. angesiedelt, weil das ja auch ein großer Teil Kohlenhydrat einfach ist.
Ja, vermutlich ist es für die DGE auch irgendwo so ein Zwischending zwischen Getreide, Brot, Nudeln und eben Gemüse. Ich meine, im klassischen Sinne ist es ja irgendwo ein Gemüse, eine Wurzel, ein Wurzelgemüse. Ja, aber gut, Sonderrolle Kartoffel für uns Deutsche, die Kartoffeln lieben, wo der Pro-Kopf-Konsum ja auch sehr hoch ist im Jahr. Vielleicht deswegen nochmal wichtig, das extra aufzuführen. Ja, es wird sonst noch was extra aufgeführt und auch das ist neu. Und zwar kommen den Hülsenfrüchten eine besondere Rolle zu. Es sollen mindestens 125 Gramm wöchentlich konsumiert werden und zwar in frischer Form. Was glaubst du denn, hat es damit auf sich?
Ja, also erstmal Hülsenfrüchte, da verstehe ich jetzt, sag mal, so Linsen, Kichererbsen, Bohnen drunter und sowas soll auch einen hohen Ballaststoffanteil zum Beispiel haben. Vielleicht ist das auch der Grund, dass das nochmal extra aufgeführt wird. Meine Vermutung.
Ja, ich denke auch, also dass es da um die Ballaststoffe geht. Vor allem, wenn wir ja sowieso heutzutage mit verarbeiteten Lebensmitteln konfrontiert werden, mit, wir hatten es eben schon angesprochen, Getreide, was sehr stark zermahlen wird, fehlt es uns einfach auch an einer bestimmten Menge Ballaststoffen, weswegen na, den Hülsenfrüchten da nochmal eine Sonderrolle zugewiesen wird. Hinzu, denke ich mal, kommt ja auch noch das Thema Veganismus und Vegetarier, wo die Hülsenfrüchte auch nochmal eine zusätzliche Proteinquelle liefern würden. Ne? Und zu Fleisch und Fisch kommen wir gleich ja auch nochmal, um das vorwegzugreifen. Da sind wir, was die Anteile angeht, auch ein bisschen reduzierter unterwegs als noch zuvor. So, Matti, dann kommen wir jetzt zu deinem geliebten Magerquark und damit verbunden zu Milch und Milchprodukten. Da ist die DGE runtergegangen. Vormals waren es noch 3 Portionen täglich, also eine Portion mit 250 Gramm, also 3 Portionen 750 Gramm täglich, finde ich auch relativ viel, muss ich sagen. Jetzt sind es 2 Portionen, also sind wir jetzt bei 500 Gramm pro Tag, was Milch und Milchprodukte angeht. Was sagst du denn dazu?
Ja, wie gesagt, das kann bei mir dann schon mal eng werden mit einer Packung Magerquark. Grundsätzlich bin ich auf jeden Fall, habe ich auch eine Schwäche für Käse und liebe Milchprodukte. Deswegen ist das für mich auf jeden Fall, würde ich sagen, die Stufe mit der größten Herausforderung. Aber klar, wenn man überlegt, was ist noch so in Käse beispielsweise enthalten, da ist viel Fett drin, da ist auch viel Salz drin. Und wenn man davon eben einfach zu viel am Tag isst, dann sprengt das schon so die meisten Empfehlungen im Bereich Salz, Fett und so weiter, gesättigte Fettsäuren vor allem. Deswegen für mich schon nachvollziehbar, dass das da irgendwo gedeckelt ist. Ich finde, man müsste halt nochmal so ein bisschen unterscheiden bei Milchprodukten, weil zum Beispiel Joghurt ist schon extremst gesund, also fermentierte Produkte. Also ob man jetzt, weiß ich nicht, 400 Gramm Gouda am Tag isst oder 400 Gramm Joghurt, finde ich, ist ein extremer Unterschied. Von daher schwierig, diese Stufe so allgemein zu halten, für mich persönlich.
Muss ich auch eine kleine Korrektur noch mit reingeben. Also diese 250 Gramm, die beziehen sich tatsächlich auf ein Glas Milch. Wenn wir das jetzt auf Milchprodukte runterrechnen, würde eine Portion einer Scheibe Käse von etwa 30 Gramm oder einem Joghurt von 150 Gramm entsprechen. Das bedeutet, 300 Gramm Joghurt, damit hättest du deine Tagesration schon inne, beziehungsweise 60 Gramm Käse. Wow.
Ja, das ist wirklich, wirklich nicht so viel, wenn ich das jetzt
Nee,
so höre.
nee, nee.
Aber hier muss man ja auch wieder beachten, dass wir hier den Durchschnittsmenschen betrachten und dass mein Kalorienverbrauch, würde ich mal behaupten, einfach über dem Durchschnitt liegt aufgrund meiner Körpergröße und meines Aktivitätslevels. Von daher kann ich mir vielleicht auch 100 Gramm Käse gönnen am Tag.
Ja, definitiv. Was mir noch einfällt, ist ja, dass das Thema Milch sowieso kontrovers diskutiert wird. Da gibt es verschiedene Studien, die sagen, es ist ungesund. Es gibt Studien, die sagen, es ist gesund. Man blickt da nicht wirklich durch, was man da letzten Endes glauben soll. So diese Argumente von wegen, dass wir so das einzige Säugetier, was nach dem Säuglingsalter immer noch Milch zu sich nimmt, existiert. Das ist irgendwo nachvollziehbar, aber letzten Endes gibt es da keine Studien, die irgendwie belegen, dass es da irgendwie einen negativen Effekt auf unsere Gesundheit gibt. Ist auch schwierig, da in dem Sinne Studien durchzuführen, weil ja Kontrollgruppen müssten bei einer qualitativen Studie ja vorhanden sein. Das würde aber bedeuten, dass man eine hohe Anzahl an Leuten haben muss, die im ganzen Leben noch keine Milch zu sich genommen hat. Außerdem so Störfaktoren muss man natürlich ausblenden. Das heißt, wenn du jetzt einen Raucher hast, der Milch konsumiert und dann letzten Endes frühzeitig stirbt, kannst du das ja nicht eindeutig auf die Milch zurückführen. Also schwer. Was man allerdings sagen kann, so diese positiven Effekte, was man so Calcium und Magnesium zuweist, ist ein bisschen overrated. Da gibt es andere Lebensmittel, die durchaus effektiver sind. Und man muss auch nochmal dazu sagen, alleine sind die beiden, also ohne Vitamin D sind die beiden sowieso ja unnütz für den menschlichen Körper. Das heißt, nur Milch trinken ohne Sonnenlicht hat sowieso keinen positiven Effekt auf unsere gesunden Knochen.
Die Frage ist auch immer, was die Alternative zur Milch? Und dann greift man vielleicht schnell zu pflanzlichen Alternativen, wie zum Beispiel Hafermilch. Ich glaube, man darf gar nicht Hafermilch sagen, sondern ein Haferdrink. Und auch hier muss man halt gucken, was da drin ist, ja. Habe ich da auch Calcium oder B-Vitamin oder Jod beispielsweise mit drin? Oder ist ja der Zuckeranteil viel höher? Ja, also auch da mal vorsichtig sein. Pflanzliche Alternativen sind nicht immer automatisch gesünder als Milch. Aber es gibt sicherlich gute Alternativen, die auch sehr gesund sind. Also da einfach mal ein bisschen auf die Packung gucken, sich ein bisschen drüber informieren.
Gut. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Stufe. Und da möchte ich erstmal mit den Eiern beginnen, denn die DGE empfiehlt nur noch ein Ei wöchentlich.
Ja, da habe ich meinen Wochenbedarf auf jeden Fall, ist Mittwoch, schon dreifach überschritten, muss ich zugeben.
Ja, definitiv. Das du auch. Das Gleiche bei mir, ja. Also bei mir ist ja nicht das hart gekochte Ei, sondern am Wochenende esse ich auch gerne mal Rührei oder ein Omelett. Ne? Und so ein Omelett besteht ja zumindest mal so aus 2-3 Eiern. Da liege ich dann ja schon 300% über der Empfehlung. Aber warum glaubst du denn, dass die DGE den Eierkonsum als ja so problematisch ansieht, dass es da auf ein Ei pro Woche zurückgegangen ist?
Naja, also gesundheitlich sagt man ja mal, ja, Cholesterin in einem Ei, aber das macht, glaube ich, insgesamt gar nicht so viel aus. Also, dass dann irgendwie jetzt nur noch ein Ei pro Woche gegessen werden darf. Also, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass jetzt die Nährwerte an sich irgendwie der Grund dafür sind. Vielleicht eher so, dass auch hier das Tierwohl oder so mit einbezogen wird. Ich weiß nicht, ob das bei der DGE auch sein kann.
Ja, ja, generell haben sie das Umweltthema mit reingenommen, ne? Also deswegen auch der Fleischkonsum zurückgestellt. Also es hat nicht nur gesundheitliche Aspekte, die den Empfehlungen da nachgehen, sondern eben auch Umweltaspekte. Es kann natürlich sein, dass es da mit dem Tierwohl zusammenhängt. Ja, aber generell, ne, bei Eiern, gut, wir haben es damals in unserem alten Podcast mal thematisiert gehabt, kann man ja auch so ein bisschen drauf achten, wo die Eier herkommen. Ne? Die haben ja alle so Kennziffern. Wenn das Ganze mit einer Null anfängt, ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass es aus ja, biologischer Haltung eben kommt und ja, Tierwohl dann höchster Stelle und Nachhaltigkeit eben auch steht.
Ja, also ich finde super gut, dass die DGE auch jetzt diesen Umweltaspekt mal mit reinbringt. Eine sehr, sehr gute Sache. Natürlich wichtig, das Ganze zu kommunizieren. Wenn man sich das erstmal so anguckt, denkt man, okay, das sind jetzt einfach nur die Empfehlungen für ein gesundes Leben. Das muss natürlich dann gut kommuniziert werden, dass da auch dieser Umweltaspekt mit drin ist und dass man auch mehr Eier essen darf, ja, aus gesundheitlicher Sicht. Aber hier die Empfehlung einfach für die Umwelt eben gegeben ist. Und man dann, wie du schon gesagt hast, dann vielleicht eher auf die Herkunft der Eier achten soll und man dann trotzdem auch seine 3 Eier am Wochenende genießen darf.
Genau, das zu den Eiern. Dann kommen wir noch, Das hatten wir irgendwo vernachlässigt. Fisch, weil Fisch und Fleisch wird immer noch separiert. Empfehlung bleibt bei 1 bis 2 Portionen Fisch in der Woche. Damit liegt das Maß an Fisch Produkten über dem der Fleischprodukte. Was kannst du dir vorstellen, was da der Hintergrund ist?
Ja, also gesunde Fettsäuren, also Omega-3-Fettsäuren, doch auch Jod. Ich kann mir vorstellen, dass da eben der Bedarf dann hauptsächlich über oder zum Großteil auch über Fisch gedeckt werden sollte.
Ja, jetzt haben wir bei Fisch auch so ein Thema, was kontrovers diskutiert wird, und zwar die Schwermetallbelastung unserer Ozeane. Vor allen Dingen so dieses organische Quecksilber, was ja toxisch auf unser Nervensystem, in höheren Dosen auch auf Leber und Nieren wirken kann. Und da gibt es schon ja tierische Produkte, Fischprodukte, die davon sehr stark betroffen sind. Und ich weiß nicht, Matti, ob du jetzt ganz stark sein musst. Da zählt auch der Thunfisch, der Gelbflossentun aus der Dose dazu.
Ja, also da den habe ich mir so ein bisschen abgewöhnt, zum Glück. Also auch
Aus dem Grund?
gerade was da, nee, ja, wegen des Tierwohles, wegen der Überfischung.
Ja,
Also
ja. Jetzt hast du noch
gar
einen
nicht mal,
zweiten Grund, ne?
ja.
Ne? Jetzt mit der Schwermetallbelastung. Aber das gilt halt nicht für alle Fische, ne? Das sind gerade so, was wir in der Nordsee fangen können, sind da Fische dabei. Also so ein Hering beispielsweise oder eine Scholle, die sind davon beispielsweise nicht betroffen. Das heißt, da kann man dann auch ohne Probleme drauf zurückgreifen und seine 1 bis 2 Portionen Fisch zu sich nehmen.
Ja, also Fisch grundsätzlich ja sehr gesund, deswegen eigentlich schade, dass unsere Meere so verseucht sind, sag ich mal, auch mit Mikroplastik. Da weiß man auch noch gar nicht, wie da so der Zusammenhang in der Nahrungskette mit Krankheiten ist, ob da irgendwelche Gefahren bestehen. Das ist vielleicht auch mal ein interessantes Thema mal für eine eigene Folge. Ja.
So, dann kommen wir eigentlich auch schon zum Fleisch, zum Fleisch. Portionen. Ja, da empfiehlt die DGE
300 Gramm.
300 Gramm.
Genau,
300 Gramm.
pro Woche, nicht am Tag.
Ja,
Ja.
300 Gramm Fleisch und Wurst, muss man dazu sagen. Und sie sagen auch nicht, das ist die Empfehlung, das müsst ihr zu euch nehmen, sondern maximal 300 Gramm. Das impliziert ja eben, dass es auch sehr gerne weniger sein kann.
Ja, ne, gerade verarbeitete Produkte sind problematisch. Also alle Formen von Wurst und Aufschnitt ist auf jeden Fall eher schädlich für unseren Körper. Und auch rotes Fleisch, Rind, Schwein, Lamm, Ziege, erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch für Dickdarmkrebs. Das ist durch Studien extrem gut belegt und das ist einfach Fakt.
Ja, und auch hier wieder der Umweltaspekt natürlich. Na, also gerade so die Rinderzucht ist, was die CO2-Bilanz angeht, natürlich katastrophal. Also auch da unter dem Aspekt vielleicht das rote Fleisch etwas reduzieren oder wenn, dann wirklich von sehr gesunden Weiderindern mal ein Rindersteak essen, es als Genussprodukt abtun. Und ja, wie die DGE dann eben auch empfiehlt, wirklich 3/4 der Ernährung auf pflanzliche Produkte und 1/4 auf tierische Produkte, sprich Fleisch und Milchprodukte, dann eben setzt.
Ja, und ich glaube, der Trend geht so ein bisschen in diese Richtung, weniger Fleisch, zumindest was jetzt unsere Generation angeht. Aber trotzdem ist, glaube ich, ein Großteil der Bevölkerung immer noch mehr als diese 300 Gramm pro Tag. Also sicherlich auf jeden Fall einer der wichtigsten Punkte in dieser Pyramide und diesen Empfehlungen, der mehr Beachtung immer noch benötigt.
Genau. Ja. Ja, letzter Punkt muss man auch noch erwähnen, das sind die Fette. Ja, zu guter Letzt haben wir dann noch die Fettquellen. Und da empfiehlt die DGE pflanzliche Öle, beispielsweise Rapsöl oder Olivenöl, weil die zeichnen sich vornehmlich durch die gesunden ungesättigten Fettsäuren aus. Ansonsten wird aber auch das Thema Butter und Margarine noch mit aufgeführt. Hier kann es dann auch ein Esslöffel sein. lässt sich dann natürlich auch durch die pflanzlichen Öle kompensieren. Also dürfen dann auch gerne 2 Esslöffel pflanzliche Öle sein, wenn man dann auf Butter und Margarine verzichtet.
Ja, und auch an der Spitze stehen dann die Produkte, die, ja, so Fertigprodukte, Fast Food, Süßwaren, oder eben auch Chips, also auch nicht nur Süßigkeiten, sondern auch so salzige Snacks. Das sollte eine absolute Ausnahme sein in einer optimalen Ernährung. Deswegen steht das ganz oben an der Spitze.